herzlich willkommen zur Folge Nummer 211 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich kann es kaum glauben, die letzte Folge der Saisonauftakt 25-26 ist erst 7 Tage her. Wer die Schwimmnachrichten aufmerksam verfolgt hat, der hat mitbekommen, es ist reichlich passiert in den letzten 7 Tagen. Genug, um diese Episode schon wieder auf XXXL-Formate auszudehnen. Und deswegen werden wir uns in aller Kürze mit den Erlebnissen, Geschehnissen, mit den Entwicklungen beschäftigen und wieder mal das ein oder andere außen vor lassen. Dazu zählt tragischerweise auch in dieser Woche noch das Thema von Marius Kusch und den Enhanced Games. Dazu zählt auch die Olympia-Qualifikation über die 50-Meter-Strecken, weil es sind ganz andere Themen, die die Schlagzeilen dominiert haben und denen wir uns jetzt aktuell widmen müssen. In dieser Folge wird es nämlich darum gehen, ob es ganz ernsthaft Staffeln bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2026 geben wird. Ihr habt richtig gehört, es ist in der Planung, dass es Staffeln gibt bei der DJM. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Qualifikationsmodus, die wir uns mal genauer anschauen werden und das Ganze kontextmäßig einordnen. Denn da müssen mehr Worte verwendet werden, um das Ganze nicht so polemisch aufzuheizen, von links nach rechts und ganz wild drauf loszuhauen. Das ist total einfach. Lasst uns mal gucken, was da vielleicht so weiterführend dahinter steckt und wo wirklich Pros und Kontras sind, wenn man da 2, 3 Schalen irgendwie wegbuddelt und dann Richtung Kern der Sache vorstößt. Wir werfen einen Blick zurück auf die Weltcup-Station Numero Uno in den USA, wo in Carmel unter anderem Jeremias Pock überzeugen konnte. Den hatte ich am Dienstag am Mikrofon zum Interview. Das bekommt ihr auch auf die Ohren von Brust- und Lagenspezialistin von der University of Indiana. Und im Zuge dessen mit dem Weltcup-Rückblick werden wir auch einen Blick werfen auf die Qualifikationskriterien zur Kurzbahn-EM 2025 im polnischen Lublin. Das machen wir aber dann relativ kurz und haken das dann dort mit ab. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank für den gelungenen Saisonstart, für euer Feedback, auch was die ganzen Wechsel angeht. Das scheint wirklich ein heißes Thema zu sein und das kann ich voll verstehen, denn es ist total spannend. Auch als ich rausgesucht habe, welche Wechsel fand ich denn eigentlich am sinnvollsten und welche finde ich am besten, wo habe ich die größte Hoffnung und denke mir, ja Mann, das war genau die richtige Entscheidung. Hatte ich euch ja 4 zur Auswahl gestellt und es war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, ob wir den Wechsel von Mattis Schönung nach Heidelberg oder von Leo Leverkusen nach Heidelberg jetzt für vielversprechender erachten. Auf den Rängen 3 und 4 dann Basti Schulte nach Berlin und Linda Roth nach Magdeburg. Haltet die Augen offen, weil eine Frage zu diesem Wechselthema werde ich noch stellen in den Instagram-Stories des Swimcast. Damit sind wir auch beim nächsten Punkt. Ihr findet den Swimcast online im Web unter www.swimcast.de, eine Homepage, die man etwas mehr pflegen könnte, ehrlicherweise, aber vor allen Dingen auch auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Threads. Dort könnt ihr mir folgen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, erreicht ihr mich dort auch über die gängigen Kanäle oder per E-Mail an andre@swimcast.de. Wir haben 3,5 Minuten rum in dieser langen und inhaltsgepackten Episode. Wir beginnen mit den News der vergangenen Woche. Ja, und wie angekündigt, es gab ein Thema, die Qualifikation für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Road to DJM ist das Schlagwort, was hier immer wieder die Gazetten bevölkert und die Schwimmgemüter erregt. Und ich glaube, wir müssen da echt auf einige Sachen mal genauer draufschauen. Denn was klar sein muss bei dieser Geschichte, die dort kommuniziert wird, auch gegen Widerstände, es ist ein Wachstumsprozess. Und wenn ich immer wieder am Beckenrand stehe und mich unterhalte und Gespräche führe, wo drückt der Schuh, was läuft gut, was läuft schlecht, dann reden wir seit vielen Jahren über die eigentlich über viele ähnliche Sachen. Und das Wettkampfformat ist ein ganz, ganz drängender Punkt davon. Wir haben im Schwimmen ein großes Problem mit Dropout. Das Schwimmen ist im weitesten Sinne wettkampfmäßig doch unattraktiv. Gerade wenn wir in die anderen Sportarten gucken, was so bei den Spielsportarten los ist oder auch bei anderen Geschichten. Und das liegt nicht per se erstmal an der Länge der Abschnitte, denn auch so ein Ironman, eine Ironman-WM bei den Frauen zieht die Leute nachts in den Bann und die setzen sich dort vor den Fernseher und gucken sich das an. Also es ist nicht die pure Länge, Aber was dort beim Ironman anders ist als bei den regelmäßigen Schwimmwettkämpfen, das Niveau ist einfach ein ganz anderes. Also ein Ironman in, ich sage jetzt nur einfach eine Stadt, eine Ironman in Katzwang, I don't know, würde ich mir auch nicht angucken von der hiesigen Triathlon-Bevölkerung. Zu lang, zu unattraktiv, interessiert niemanden. Wenn sich Top-Athleten unter wirklich widrigen Bedingungen dann messen, so ähnlich wie im Freiwasserschwimmen, ja, in Singapur, wir erinnern uns an die Waschmaschine von Florian Wellbrock, dann zieht das die Leute in ihren Bann. Hochqualitativer Sport, das Kräftemessen der Besten, das zieht die Leute an. So müssen wir gucken, dass wir die Qualität der Wettkampfteilnehmenden steigern und dass wir gleichermaßen aber auch die Wettkampfformate attraktiver machen. Und da reden wir auch seit Jahren drüber, dass Abschnitte kürzer werden müssten, dass wir keine Lust haben, 10 Stunden in der Halle zu stehen, dass das nicht förderlich ist für die Leistung, dass wir Schwierigkeiten haben, Helferinnen und Helfer zu finden. Und in Corona war das alles mal anders und eigentlich fanden wir das alle geil. 3 Stunden, super, tolli toll. Und jetzt ist das alles wieder eingeschlafen. Und das ist, glaube ich, auch mit so einer der Punkte, wo wir ansetzen müssen, beim Wettkampfformat, attraktive Wettkampfformate zu schaffen, auch vielleicht ein anderes Wettkampfsystem. Und da setzt diese Road to DJM meiner Meinung nach tatsächlich an. Es ist wirklich nicht alles perfekt. Das müssen wir auch ganz ehrlich, ganz deutlich sagen in dieser ganzen Gemengelage. Da sind viele Haker, da sind viele Kinken, geht mit Kommunikation sicherlich los, geht in der praktischen Umsetzung weiter. Aber wir können auch nicht immer warten, bis alles irgendwie perfekt ist und von jedem auch approved und bis alle das super finden. Weil wenn wir warten, bis alle das super finden, kommen wir nie irgendwie weiter. Und so wie es jetzt gerade ist, mit DJMs in Überlänge, 5 Tage, 1,5 Stunden Mittagspause, weil die Jahrgänge und so weiter und so fort, das finden wir auch nicht perfekt. Also wäre es doch cool, wenn man da mal was ändert. So, da hat ja auch keiner gewartet, bis alle das toll finden. Und deswegen ja, ist ja jetzt dieser große Schmetterball geworfen, der eine riesige Kerbe in viele Vereinsstrukturen schlägt und die viele dazu anregt, sich zu hinterfragen und zu überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt mit diesem klar, was mir da von oben aufgezwungen wird? Und das sind dann auch einfach Schmerzen, die da existieren in den Vereinen. Das ist völlig klar. So, weil auf einmal Konzepte, Trainingsgruppen, Ideen hinterfragt werden müssen, auch sicherlich eine Selbsteinschätzung nochmal neu vorgenommen werden muss. Wenn ich jetzt auf einmal mit einer Trainingsgruppe dastehe, wo meinetwegen 5 Sportler Pflichtzeiten haben für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, nochmal 4 zusätzlich in diese Road to DJM Quali-Pflichtzeiten reinfallen und ich aber 6 habe, die dort nicht reinfallen, die keine Qualifikationszeit für einen Quali-Wettkampf für die DJM haben, dann muss ich natürlich überlegen, okay, was betreibe ich denn hier eigentlich? Mache ich jetzt Leistungssport, nationalen Spitzensport, was eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft sein soll? Mache ich das an der Stelle? Oder gehe ich eher mit der Schrotflinte bei und sage, okay, ich habe eine Gruppe mit einer großen Leistungsbreite und versuche jedem irgendwie gerecht zu werden? Und das ist ein Ansatz, den ich verstehe, weil wir als Vereine nicht nur Leistungssport auf der Basis von Aussieben fördern sollen, sondern eine breitensportlichen Auftrag auch haben, wo jeder schwimmen soll, wo jeder seinem Sport nachgehen soll und in den begrenzten Sportstättenflächen, die wir haben, ist es dann eben das, was dort jetzt entstanden ist mit diesen Mischgruppen, mit der großen Leistungsbreite. Und trotzdem müssen wir es hinterfragen und sagen, okay, wenn wir jetzt beigehen und wir wollen Spitzenleistungen ganz oben haben, sprich im langfristigen Aufbau, ist die Vereinsstruktur, wie sie jetzt gerade stattfindet, mit den Vereinsgruppen, wie sie existieren, bietet das die Basis für genau diese Entwicklung? Die Frage muss man sich stellen. Ich kann sie nicht beantworten an der Stelle, aber das ist die, die dort im Raum steht. Und das ist das übergeordnete Motto, was hinter dieser Neustrukturierung steht. Und die Tatsache, dass dort Schmerzen sind und dass das für Aufruhr sorgt, heißt auch schon erstmal, dass es an vulnerablen Punkten ansetzt. Also, dass da offensichtlich etwas getroffen wird und jeder, es knirscht und knarzt und muss sich irgendwie verändern und neue Dinge, Dinge neu denken, ja, einfach neu machen, sich nochmal anders hinterfragen an der Stelle. Und mit dieser etwas länglich gewordenen Präambel möglicherweise, die aber vielleicht ganz gut skizziert oder einigermaßen skizziert, wo wir uns dort jetzt gerade befinden, schauen wir doch mal rein in dieses Kommuniqué, was dort vom DSV versandt worden ist und fangen mit einer kleinen Verrücktheit an, die in meinen Augen echt auf Kritik stößt, denn es wurde veröffentlicht in einer Vorabinformation Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften, das Wettkampfprogramm, die Pflichtzeiten, welche Teilnehmerbegrenzungen gibt es und so weiter und so fort, welche Quali-Wettkämpfe finden statt. Alles mit Grafiken und Tabellen unterlegt und handlich aufbereitet, dass es die Aufmerksamkeit auch irgendwie catcht und ein bisschen nett aussieht. Aber eine Sache wird in diesem Ursprungskommuniqué auf der German Aquatic-Seite nicht erwähnt. Die findet man nur, wenn man sich wirklich das PDF anguckt mit den Vorabinformationen und dort dann auch einigermaßen prominent. Und dort ist nämlich der Ablaufplan skizziert mit den Streckenabläufen. Und die sind gleich geblieben. Da gibt es keine Veränderungen zu den Vorjahren. Auch ein Programm, das sicherlich nicht ideal ist, aber schwierig bei der Bandbreite an Strecken. Sei es drum. Dort findet sich nämlich eine Neuerung und es soll nämlich Staffelwettkämpfe geben bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und zwar über die 4x100 Meter Freistil, über die 4x100 Meter Lagen und das Ganze für die Männer, für die Frauen und im Mixed-Wettbewerb. Und jetzt habe ich an der Stelle wirklich eine große Frage, weil die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in den vergangenen Jahren lagen, zeitlich gesehen zwischen den deutschen Meisterschaften und dem Juniorenhöhepunkt. War in der Regel auch so, es gab die deutschen Meisterschaften, dort endete die Quali-Zeitraum für den Juniorenhöhepunkt, Junioren-Europameisterschaften. Dann ging es ins Trainingslager mit dem qualifizierten Team. Dort wurde 3 Wochen schön der Körper strapaziert und ins Negative gefahren, um dann in der Regeneration, um diesen ganzen Block mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften abzuschließen, Wettkampfhöhepunkt, Dinge zu überprüfen, die man geübt hat, um dann in die Regeneration reinzugehen für die Junioren-Europameisterschaft. Und ein wesentlicher Streitpunkt in den vergangenen Jahren war immer, dass die Top-Athletinnen und Top-Athleten, die dann bei dem internationalen Wettkampf Medaillen holen sollen, eine Startbeschränkung empfohlen bekommen haben. Sie sollen nicht so viel schwimmen, sollen den Körper nicht nochmal zusätzlich überlasten. Viele haben sich dran gehalten, einige nicht. Jeder so, wie er mag, ging manchmal gut aus, manchmal nicht so gut. Das soll gar nicht Gegenstand sein. Die entscheidende Botschaft an der Stelle ist, dass es für die Top-Athleten immer darauf hinauslief, Starts reduzieren, sucht euch das aus, macht es selektiv, nehmt vielleicht auch gar nicht alle Tage mit. Belastungssteuerung, auf gar keinen Fall überbelasten. Und jetzt sagen wir den Vereinen, die diese Top-Athleten haben, die vielleicht überhaupt nur in die Lage kommen, eine Staffel zu melden, überhaupt. Weil, um eine Staffel melden zu dürfen, darfst du nur Sportlerinnen und Sportler einsetzen, die bereits DJM-Quali-Zeiten haben. Und wenn ich da an meine eigenen Zeiten zurück... Also da gibt's, glaube ich, nicht so viele Vereine, habe die Statistik nicht geführt, die 4 Frauen und 4 Männer überhaupt mitbringen. Und die, dann kann man sich jetzt überlegen, entweder nehme ich wirklich die Top-Vereine, nehme ich einen Nika Heidelberg, nehme ich eine SG Essen, nehme ich einen SC Magdeburg, wie auch immer sie dann alle heißen, nehme ich die Top-Vereine und sage, okay, ihr habt genug Sportler zur Auswahl, ihr dürft noch Staffeln melden, wo aber auch die Top-Athleten mit reinfallen, die eigentlich weniger Starts haben sollen, aber jetzt gerne noch in der Staffel vielleicht eingesetzt werden sollen, weil ich als Verein dann Staffelpunkte, wie auch immer das dann dort geartet ist, auf jeden Fall noch eine Zusatzbelastung als Start haben. Oder lasse ich die draußen und dann sehe ich wieder nicht die besten schwimmen, was vorher besprochen eigentlich zu einem Attraktivitätsverlust des ganzen Wettbewerbs führt. Und das verstehe ich nicht. Also wenn mir eine Sache wirklich nicht gefehlt hat bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft, dann sind es zusätzliche Strecken im Finalabschnitt. Das ist wirklich etwas, was ich nicht vermisst habe. Verstehe ich. Mir ist die Sinnhaftigkeit des Ganzen ist mir wirklich nicht so ganz klar. Starten dürfen die schnellsten 16 Staffelmeldezeiten. Die aus den Einzelzeiten der Sportlerinnen und Sportler müssen auf DSV-Approved-Wettkämpfen erzielt werden. Zusammenaddiert werden, die müssen auch noch eine gewisse Pflichtzeit unterschreiten und dann darfst du melden und das Ganze auch nicht über ein Meldeportal oder Lennex, sondern per E-Mail. Schwierig. Also da ist es wirklich ein Ding, komme ich noch nicht so ganz mit klar und leuchtet mir nicht so wirklich ein. Also da sehe ich nicht. Sehe ich wirklich gar nicht. Kommen wir damit zum Prozedere über die Einzelstrecken. Es gab jetzt das offizielle Kommuniqué des DSV über German Aquatics, wurde das Ganze nach außen getragen und kommuniziert. DJM-Modus ist auf mehreren Sitzungen von Landesvertretern mit dem DSV besprochen worden. Es gab zahlreiche Kritik an vielen, vielen Stellen. Vorweg gesagt, wenn man sich das anguckt, so im ersten Moment überfliegt, dann gibt es keine wesentlichen Änderungen zu dem, was tatsächlich schon bekannt war. Aber es werden jetzt nochmal Begründungen und Argumentationen geliefert, die wir uns jetzt so peu à peu mal näher anschauen möchten. Was klar ist oder bekannt war, es wird, die DJM wird von 6 auf 5 Jahrgänge reduziert. Also jetzt Sportlerinnen und Sportler von 14 bis 18 Jahren dürfen an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen, sprich die Jahrgänge 2012 bis 2008. Die Qualifikation für die DJM deutschen Jahrgangsmeisterschaften erfolgt über eine Wettkampfserie, die dort Road to DJM heißt, dieses Siegel trägt. Das Ganze heißt also, nur auf diesen Wettkämpfen, da kann man sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren. Naja, und dann geht das Ganze wie immer seinen Gang. Es gibt Pflichtzeiten, mit denen ist man sicher dabei. Es gibt Meldebegrenzungen, falls nicht mindestens 35, 30, 20, wie auch immer Leute diese Pflichtzeiten erfüllen und so weiter und so fort. Das ist alles jetzt nicht wesentlich relevant und nicht schon gleich gar nicht geändert zu den Vorjahren. Worum es jetzt aber gehen soll, ist, was sind denn die Begründungen dafür, diese Wettkampfserie einzuführen? Und dort ist reichlich drauf eingegangen worden in einem eigentlich ganz netten Part, wo man so peu à peu die wesentlichen Stichpunkte abarbeitet und dann dazu die Argumentation liefert. Die Begründung, warum gibt es eine Road to DJM überhaupt, ist auf der Seite betitelt oder beschrieben mit den Worten: Nachwuchstalente sollen schon vor der DJM regelmäßig aufeinandertreffen. Jo, bin ich sofort dabei, gute Idee. Kleinere Wettkämpfe, weniger Teilnehmendere, schneller, dafür eine höhere Qualität, Wettkampf durch Wettbewerb, alles super, absolut, bin ich sofort dabei, wenn wir eine höhere Leistungsdichte auf den Wettkämpfen haben. Als nächstes heißt es, mit einem attraktiveren Wettkampfsystem dürften deutlich mehr Talente aus diesem wichtigen Altersbereich angesprochen und zum Dranbleiben motiviert werden. Wie das Wettkampfsystem jetzt wirklich aussehen soll, gucken wir uns später noch an, aber weiter heißt es, die Trainerinnen und Trainer bekommen eine nachvollziehbare Orientierung, welche Wettkämpfe mit welcher Vorbereitung im Saisonverlauf konzeptionell angesteuert werden sollen. Ja, finde ich gut, dass man jetzt sagt, ey, passt auf, in den 3 Monaten könnt ihr euch sowieso nicht für die DJM qualifizieren, ihr habt Zeit für Grundlagen, für eine technische Entwicklung, ihr müsst nicht jetzt von Wettkampf zu Wettkampf fahren, um vielleicht noch eine Pflichtzeit zu ergattern und kurzfristige Erfolge langfristigen Aussichten zu opfern. Okay, fein, inwiefern es jetzt wirklich zielführend ist, im Oktober die Wettkampftermine und Orte für den Dezember zu veröffentlichen, stelle ich mal unter Wachstumsschmerzen mit heraus. Wenn erst Ende August die Frist für die Bewerbung ändert, dann dauert das im Zweifel, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, und dann haben wir die Situation, die wir jetzt haben. Es waren vorher die Wochen kommuniziert. Zu den ganzen Wettkampfgeschichten kommen wir auch noch. Aber das grundsätzlich erstmal heißt, ey, wir bieten euch eine Orientierung, welche Wettkämpfe in welchem Zeitraum gut in den Saisonverlauf passen, um dann Richtung DJM auch das Ganze zu steuern. In der Belastungssteuerung, in der Erholungssteuerung. Fein. Die Qualifikationschancen sind zudem auf einen langen Zeitraum verteilt. Schwieriges Argument, waren sie vorher auch, nämlich von, in der Regel, glaube ich, von Januar oder Februar bis Mai oder so. Warum die Road to DJM-Approved-Wettkämpfe das jetzt unbedingt besser machen? Man hätte auch einfach den Zeitraum aufweiten können auf inklusive Dezember. Braucht man diese Road to DJM-Wettkämpfe nicht? Okay. Dann heißt es weiterhin, und hier finde ich es jetzt spannend, das mindert dem im Altersbereich, also dieser lange Quali-Zeitraum, mindert den im Altersbereich des Anschlusstrainings unnötigen One-Shot-Druck, schließt Zu- und Ausfälle noch besser aus, das Sichtungssystem wird somit insgesamt durchlässiger. Und damit tue ich mich schwer mit der Argumentation, weil wir reduzieren im Wesentlichen schon die Anzahl der Wettkämpfe, auf denen man sich für eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft qualifizieren kann. Damit erhöhe ich den Druck, auf einem gewissen Wettkampfhöhepunkt wirklich performen zu müssen. Da wird der One-Shot-Druck höher. Das ist erst, also gucken wir uns Olympia, WM oder EM an. Der DSV hat sich auch für ein System entschieden, wo über 3 oder 4 Wochenenden hinweg Qualizeiten geschwommen werden können. Wenn wir das jetzt runterbrechen auf das, was gerade mit Road to DJM passiert, würden wir sagen, wir streichen die 4 zusammen und sagen, es sind noch 2. Würde ja keiner auf die Idee kommen und sagen, ja, jetzt ist das ja einfacher geworden, sich zu qualifizieren, und das ist ja viel weniger von Zu- und Ausfall abhängig. Weil es jetzt eigentlich noch viel mehr, in welchem Maße auch immer, ich finde es ein homöopathisches Maß durchaus, weil wir werden am Ende über insgesamt 42 Qualifikationswettkämpfe sprechen oder gesprochen haben. Das ist immer noch genug, um mit einer Krankheit noch einen anderen Wettkampf besuchen zu können. Aber grundsätzlich erhöht es erstmal den One-Shot-Druck. Genau, und mir leuchtet auch dann als nächstes nicht ein, warum das Sichtungssystem deswegen durchlässiger wird, denn an den Kriterien für eine Qualifikation zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften hat sich nichts geändert. Es sind die gleichen Zeiten, es sind die gleichen Strecken. An der Stelle wird es nicht durchlässiger. Man könnte vielleicht sogar eher argumentieren und sagen, dadurch, dass ich mich erst für Road to DJM qualifizieren muss, wird es eher geschlossener, weil ich damit vielleicht eher Sportlern sage, naja, dafür reicht's für dich ja sowieso nicht. Und ja, auf der anderen Seite, durch schwächere Zeiten für ein neues Level, was ich freischalten kann in meinem Aufleveling, das ist auch etwas, was ich vor der Sommerpause schon mal deutlich gesagt habe, dass wenn wir dahin kommen und sagen, okay, ich habe vielleicht jemanden, der hat nicht die Chance, sich für eine DJM zu qualifizieren, weil die Pflichtzeit zu hoch ist, aber er hat die Chance, sich für den nächst niedrigeren Auswahlwettkampf, nämlich Road to DJM Wettkampf zu qualifizieren, halte ich ihn vielleicht tatsächlich sogar eher dabei und sage, ey, pass auf, dafür fehlen dir bloß 3/10, schaffen wir in den nächsten 4 Monaten, für eine DJM fehlen dir 4 Sekunden, das schaffen wir vielleicht nicht. Da bin ich an der Stelle dann vielleicht sogar dabei, aber erstmal so ganz pauschal, sind da vielleicht ein bisschen wenig Worte benutzt werden, aber so in der Richtung könnte ich mir die Argumentation vorstellen. Und zu guter Letzt in dem Abschnitt der Begründung heißt es, sportfachlich wird der langfristige Karriereaufbau damit noch mehr in den Mittelpunkt gerückt, darauf kommt es am meisten an. Das ist vollkommen richtig, wir müssen uns wieder mehr auf den langfristigen Karriereaufbau konzentrieren, das Diskussion führe ich mit Christoph ja regelmäßig hier an der Stelle, dass kurzfristige Ziele langfristigen Perspektiven zum Opfer fallen, dass langfristige Perspektive den kurzfristigen Zielen zum Opfer fällt. Inwiefern Road to DJM diese fördert, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Im ersten Moment, Stück tiefer gegraben, paar Schalen beiseite. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt einem Sportler, wenn der im Februar die Qualifikation zur DJM nicht schafft, aus Gründen, keine Ahnung, warum auch immer, dann sage ich, okay, wir arbeiten jetzt nochmal, weil die nächsten 2 Monate sind eh duster, gibt es keinen Quali-Wettkampf, wir arbeiten nochmal an den Grundlagen, wir machen uns länger, Delfin-Kicks, bisschen mehr Ausdauertraining, was auch immer ich dann dort reinbringen will. Und versuch's dann nochmal wieder Ende April, Anfang Mai. Dort reicht es wieder nicht. Dann kann ich ja sagen, okay, pass auf, es hat dieses Jahr nicht geklappt. So, wir haben Road to DJM gemacht. Hier hast du irgendwie ein T-Shirt-Auszeichnung, irgendwas. Hat nicht geklappt. Und wir fangen jetzt wieder an und trainieren für die nächste Saison. So, wir fangen wieder Basics, Fundamentals. Wir machen die Basisarbeit nochmal neu, weil da und da hapert's, das braucht Zeit. Und schielen schon oder gucken schon mal voraus auf die nächste Saison. Was ich damit vermeide, ist, wenn die letzte Quali-Chance, also ich vermeide durch eine Reduktion der Qualifikationswettkämpfe, so eine Hatz, dass ich sage, ah, diese Woche hat es nicht geklappt, ja, pass auf, in 2 Wochen, da schmeißen wir dich nochmal auf den Block für die 200 Meter Lagen. Ah, hat wieder nicht geklappt, wir gucken mal, nächste Woche hatte ich schon mal vorsorglich gemeldet, dann machen wir noch einen. Über diese Wettkampf-Hatz verpasse ich dann einfach das Training, was ein Fundament für die nächste Saison liefern könnte. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass dadurch der langfristige, muss man dann natürlich auch so umsetzen, der langfristige Leistungsaufbau gefördert wird, muss man dann natürlich auch so umsetzen und denken als Trainer, als Trainerin und den Sportlerinnen und Sportlern auch verkaufen. Dann geht es um den finanziellen Hintergrund. Dort heißt es, eine nationale Qualifikationsserie hält das Geld besser im hiesigen System, auch mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Reinvestition zu schaffen, zum Beispiel in künftige Aufwertung und Ausstattung der Serie. Der Satz ergibt dann Sinn, wenn wir sagen, ersetze das Wort halten durch bringen. Ich lese das nochmal vor. Eine nationale Qualifikationsserie bringt Geld ins hiesige System, mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Reinvestition zu schaffen. Und dann klingt der für mich stimmig. Weil ich jetzt die Vereine aktuell tatsächlich dazu zwinge, an Wettkampfveranstaltungen in Deutschland teilzunehmen, von denen der DSV direkt einen Benefit hat. Also von jeder Meldung, die ich abgebe, und die Meldegelder sind nicht unerheblich, aber dazu kommen wir später noch, von jeder Meldung, die ich abgebe, geht ein gewisser Betrag in die DSV-Kasse, die, das Vertrauen muss man jetzt einfach stumpf haben, diese Gelder dann wieder verwendet werden, um die Serie besser auszurüsten, um sie vielleicht präsentabler zu machen, Preise zu machen, um Lichtshows zu installieren, um eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft vielleicht auch präsentabel und so weiter und so fort, um dort was reinzustecken. Vielleicht Trainingslager, Maßnahmen, irgend sowas. Dadurch kommt Geld ins System, das es im Moment gar nicht gibt. Jetzt veranstalten die Vereine Wettkämpfe, das Meldegeld bleibt bei den Vereinen, der DSV sieht gerade von 0 Euro. Jetzt sieht der DSV Geld bei diesen Wettkämpfen und da kann ich nur an die Sorgfaltspflicht appellieren und sagen, ey, spielt nicht mit unseren Gefühlen, bitte macht auch was mit diesem Geld, was die Vereine spüren lässt, dass damit was Gutes passiert. Da muss Vorschuss jetzt bringen. Es heißt weiterhin, in den vergangenen Jahren war ein schmerzlicher Rückgang an nationalen Wettkämpfen, ungefähr 400, und nachfolgend auch an Aktiven mit DSV-Wettkampflizenz zu verzeichnen. Ungefähr 17.000 Lizenzen verloren, 400 Wettkämpfe weniger. Da fehlt mir ein bisschen die Analyse, welche Gründe gibt es dafür und ob die Road to DJM dort ansetzt. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir zu platt, jetzt zu sagen, okay, wir brauchen wieder mehr Wettkämpfe, mehr Wettkampflizenzen hat auch wieder der DSV direkt etwas davon, steigert die Einnahmenseite und man kann mit mehr finanziellen Mitteln arbeiten und einfach vielleicht auch Trainer besser bezahlen, qualitativeres Trainerpersonal gewinnen, besser in Ausbildung investieren, in die Bildung und so weiter und so fort. Überall dort wäre Geld langfristig sehr, sehr gut angelegt. Und zu guter Letzt heißt es, das Leistungsniveau bei der DJM sank in der Spitze und vor allem auch in der Breite dabei zunehmend. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr schöne Ausarbeitung aus einer Hausarbeit in der A-Lizenz, die genau das tatsächlich unterstreicht. In den vergangenen Jahren ist das Niveau für Sieg, Final, Top-3-Platzierungen wirklich gesunken. Und auch in der Mitte, in der Breite ist das Niveau in den vergangenen Jahren gesunken. Und zwar ist die Auswertung jetzt hier von 2016 bis 2024. Da könnte man jetzt sagen, okay, ist ja auch ein Jahrgang dazugekommen. Die holen halt weniger Punkte. Kann man sich das Ganze jahrgangsweise mal aufschlüsseln, sieht man dann auch, dass die Punkte, die pro in der AK 16 von Jahr zu Jahr sind die Punkte für den Sieg, für Top 3 sind weniger geworden. Und da müssen wir tatsächlich ansetzen. Also da sieht man ganz, ganz klar, dass die Nachwuchsleistungen nicht mehr so gut sind, wie sie das, oder nicht mehr so nah an der Weltspitze, wie sie das vor einigen Jahren waren. Das ist einfach Fakt. Und die Road to DJM könnte da möglicherweise ansetzen, indem sie ja, Wettkampfhärten fördert, langfristigen Leistungsaufbau anregt und so weiter und so fort. Also diese Aussage ist erstmal korrekt. Dann geht es im nächsten Punkt um Reisestrapazen. Nämlich mit der Road to DJM sollen die Reisestrapazen der DJM-Qualifikantinnen und Qualifikanten reduziert werden. Hier wird jetzt davon gesprochen, dass die Sportlerinnen und Sportler bis zu 7 Wettkämpfe im Quali-Zeitraum Dezember bis Mai bestritten haben und über 3000 Kilometer gefahren sind. Stellt sich für mich die Frage, mit welchem Ziel wurden die Wettkämpfe besucht? 7 Wettkämpfe ist total viel. Wenn ich aber so in den gängigen Wettkampfkalender gucke, dann komme ich auf einen Wettkampf pro Monat schon relativ einfach. Durch eine DJM, durch eine DMS, durch Landesgruppenmeisterschaften, lange Strecke. Dann habe ich noch einen Überprüfungswettkampf, einen Testwettkampf, wo ich wirklich mal den Trainingfortschritt protokollieren will. Und dann habe ich im Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai jeweils einen Wettkampf im Monat, habe ich schon 6. Schwierig, das einfach nur so in den Raum zu stellen, müssen wir dahinter mal gucken und da muss jeder sich selbst hinterfragen, mit welchem Ziel besuche ich denn die Wettkämpfe. Durch die Reform wird das Wettkampfhopping für eine DJM-Qualifikation reduziert, Kosten sinken, Fahrtkosten und so weiter, Familie, also auch Vereinskosten, weniger Meldegelder vielleicht, Familienkassen werden entlastet, auch das soll dazu beitragen, die Dropout-Quoten in diesem Altersbereich zu senken. Es ist eher so der zeitliche Aufwand, glaube ich, den ich da sehe. Wenn ich so viel Wettkampfhopping mache, dann ist das vielleicht nicht so richtig geil und fördert auch nicht viele Dinge nicht, die mit so einer Wettkampfausfahrt zusammenhängen. Für mich die Kosten, also je nachdem, welchen Kosten man hier jetzt spricht, ja, wenn du mit Hotel und Übernachtung und Fahrtkosten und so, dann sind das 200 Euro oder mehr dieses Wochenende, 250, je nachdem, welche Förderung, bla bla bla. Ja, wenn ich davon 2 Wettkämpfe einspare und 500 Euro den Familien zurückgebe, hat das einen Grund. Also dann ist das spürbar. Finde ich gut. Dropout-Quoten liegen in meinen Augen aber zu einem Großteil völlig woanders, nicht in den Finanzen. Und ob Road to DJM die Reisestrapazen wirklich verringert, ja, auf der einen Seite auf jeden Fall, weil pauschal erstmal weniger Wettkämpfe in Frage kommen. Und dann hängt es ganz stark davon ab, wie regional sind die jetzt verteilt. Wie das im Dezember aussieht, kommen wir gleich noch drauf. Dann als nächstes sagen sie, das Auswahlgremium hat sich verständigt, die Road to DJM-Wettkämpfe auch unter regionalen Gesichtspunkten zu verteilen. Sehr gut, richtig so. Alles andere wäre auch totaler Blödsinn. In diesem Jahr sind zudem Landesmeisterschaften und Landesgruppenmeisterschaften Teil der Road to DJM. Und dieser Beisatz in diesem Jahr macht mich fast ein bisschen stutzig. Bedeutet das vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, was ich irgendwie schwierig finde, weil gerade so, also die ganzen Landesgruppenmeisterschaften sind durchaus so gelegt, dass sie am letzten Quali-Wochenende für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind. Bleibt abzuwarten, kann man einmal kurz drüber stolpern. Wie sind diese Wettkämpfe jetzt eigentlich gestaltet? Und da ist der ein guter Satz, der da fällt, ist hier ganz, ganz weit hervorzuheben. Dem DJM-Altersbereich sollen vorrangig Meldungen ermöglicht werden. Diese priorisierten Meldungen erfolgen bei Erfüllung von Richtzeiten. Diese Richtzeiten sind abgeleitet von den theoretisch möglichen Entwicklungsraten beim langfristigen Leistungsaufbau in den verschiedenen Altersklassen und dienen den Heimtrainern auch als Möglichkeit zur Einschätzung des Potenzials für eine DJM-Teilnahme. Da steckt richtig viel Gutes drin und ich hoffe, das ist auch so. Ich habe es nicht nachgerechnet, ich habe es nicht nachgeprüft, aber das würde nämlich bedeuten, dass die älteren Jahrgänge deutlich näher an den DJM-Richtzeiten sind als die jüngeren Jahrgänge, weil die geringere Entwicklungsraten haben. Dass die Heimtrainer durch DJM, Road to DJM Pflichtzeiten oder Richtzeiten eine Handreichung kriegen, ein Papierstück, wo es heißt, ey, wenn du im Dezember oder Januar, whatever, nicht die und die Zeit schwimmst, dann musst du eine außergewöhnliche Entwicklung hinlegen, um im Juni bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu starten. Diese Entwicklung darfst du haben, deswegen gibt es im Mai auch noch Qualifikationswettkämpfe und im April. Aber es wird echt schwer, das sollte dir bewusst sein. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wenn man so diese Geschichte dann auch nochmal runterbricht und da weiß ich, dass sich die Bundestrainer echt Gedanken gemacht haben über Entwicklungsraten, auch aus der Erfahrung heraus, weil das zur Talentsichtung einfach mit dazugehört. Es gibt historische Beispiele, viele, viele historische Daten, welche Entwicklungsraten überhaupt realisiert werden können und dass die jetzt hier runtergebrochen werden, dass auch die Vereinstrainer durch diese Richtzeiten eine Idee davon kriegen, okay, wo steht denn mein Sportler, wo steht denn meine Sportlerin im Vergleich Richtung DJM, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also hier mit dieser Interpretation macht das echt vieles richtig in der Handreichung, in den Arbeitsmitteln, die den Trainerinnen und Trainern zur Verfügung stehen. Ärgerlich finde ich dann, dass sie sagen, ey, natürlich können auch noch weitere Meldungen zugelassen werden, wenn es zum Wettkampfformat des Veranstalters passt und Hallenkapazität und Meldeaufkommen dies zulassen. Das finde ich schade, weil wir uns damit möglicherweise wieder diese kurzen, schnellen Wettkämpfe kaputt machen, wo eine hohe Leistungsdichte sein soll. Wenn ich dann sage, na, ich habe mit 3000 Meldungen gerechnet oder 4000 sollten es eigentlich sein, ich habe jetzt erst 2,5, na, dann nehmen wir 1,5 noch mit dazu. Damit verwässern wir jetzt wieder diesen Leistungsgedanken, den es vorher gibt. Bin ich nicht so richtig happy mit, könnte aber ein guter Kompromiss sein, um jetzt eine gewisse Compliance- und Mitwirkungsanregung zu kreieren. Und damit kommen wir doch mal zu dem konkreten Beispiel Road to DJM. Wie sehen diese Wettkämpfe aus? Denn im Dezember gibt es die ersten davon. Magdeburg und Düsseldorf veranstalten ihre Road to DJM-Wettkämpfe am 13. und 14. Dezember, zeitgleich mit dem Durchlauf der DMS der ersten und zweiten Bundesliga. Sicherlich ein semi-gut gewählter Termin. Warum die Magdeburger den wählen, ist völlig klar. Die haben nämlich keine Teams bei der DMS starten und können dann, da ist jetzt mal die Mutmaßung, in ihrem heimischen Bad sagen, okay, wir melden alle, die die Richtzeiten haben. Oh, guck mal, zwei kommen ja irgendwie auch gar nicht so viele. Na, dann können wir noch andere direkt mit dazu holen und haben das in heimischem Bad. Und gut ist. Sei es drum, es ist, wie es ist. Weiß ich nicht, ob man sich damit jetzt wirklich großen Gefallen tut, das zeitgleich mit der DMS, die wirklich ein Highlight ist, die viele Sportler anzieht, die für viele Sportlerinnen und Sportler auch das absolute Highlight ist, dort Quali-Wettkämpfe hinzulegen. Eine Woche später, vom 19. bis 21. wird dann in Wetzlar, Stuttgart und in Berlin um die Wette geschwommen. Und mit der Aufzählung dieser Namen stellt sich natürlich die Frage, so Richtung Bayern haben wir jetzt relativ wenig gesehen. Nordbayern, boah, weiß nicht, wie motiviert die Dresdner sind, nach Magdeburg oder Berlin zu fahren. Geht schon sicherlich irgendwie. Aber es ist erst der erste Wettkampf. Im Norden auch nichts. Nichts in Hannover, nichts in Hamburg, nichts in, was auch immer da noch so im Weg liegt, muss man auch den Weg nach Magdeburg nehmen. Machen die Hamburger Verbandsgruppen sowieso regelmäßig im Dezember. Von daher irgendwie okay. Trotzdem fehlen da zum Beispiel zwei Regionen, aber wollen wir jetzt Anfang Dezember auch gar nicht überbewerten. Insgesamt soll es 42 Qualifikationswettkämpfe geben. Das ist richtig, richtig viel. Ursprünglich waren mal 22 geplant, so war es im Juli kommuniziert worden. Das ist jetzt fast doppelt so viel geworden. Ja, so ist es auch hier garantiert wieder. Viele, viele Möglichkeiten, möglichst nah am bestehenden System bleiben. Die nächsten Termine sind auch schon veröffentlicht worden, nämlich was dann Ende Januar, Februar bis März hinein. Letzter Termin 28. 29. März wird es in Dresden gehen und dann werden noch Quali-Wettkämpfe stattfinden in Hannover, in Mönchengladbach, Ingolstadt, Essen und Heidelberg. Guck da mal rein auf die Seite, auf die German Aquatics Homepage. Dort sind die Daten und Termine dann veröffentlicht. Kommen wir zum Meldegeld bei diesen Road to DJM-Wettkämpfen und noch zu einer Sache, die mir an der Stelle am Herzen liegt und mit der ich das dann vielleicht beenden möchte. Das Meldegeld in Stuttgart ist nämlich schon bekannt gegeben worden. 19. bis 21. September 50 Meter Strecken 8 Euro, 100 Meter 10, dann 12, 14, 16 Euro für einen Start auf den 800 und 1500 Metern. Und das ist ein ganz schöner Batzen Geld. Das ist richtig Asche. Also das tut weh. Ich weiß jetzt nicht, wieso aktuell ehrlicherweise die normalen Meldegelder aussehen. Aber das ist schon ein Haufen, weil man ja auch überlegen muss, okay, der Veranstalter muss einen Teil davon an den DSV abgeben. Was damit passiert, werden wir sehen. Ich habe da viele Wünsche und Hoffnungen geäußert. Bleibt abzuwarten. Was es die Vereine aber jetzt hier wieder zwingt, und da möchte ich jetzt den Bogen schließen zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Ich bin ein totaler Fan dieser Idee, dieser Road to DJM, auch dort die Schrauben ein bisschen anzuziehen, zu sagen, ey, wir müssen uns professioneller aufstellen, wir müssen mehr in Richtung Leistung gehen und Leistungen auch abfordern. Wir müssen verschiedene Wettkampfniveaus einrichten, Wettkampfformate, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. Nicht 400 Wettkämpfe mehr, die aber jeden glücklich machen wollen. Das ist Quatsch. Was wir mit dieser Road to DJM oder was mit dieser Road to DJM passiert, ich habe da keine Aktien drin. Und da sehe ich wirklich die Vision am Horizont und auch das vor Monaten schon mal gesagt, um es hier nochmal zu bekräftigen. Was ich dort sehe, ist, Vereine müssen sich professioneller aufstellen. Und wenn die Meldegelder teurer werden, dann müssen die Vereine sich überlegen, okay, wo kann ich denn Geldquellen auftreiben? Wie schaffe ich es, attraktiv zu werden für Sponsoren, für Geldgeber? Reicht das, wenn ich eine Werbebande bei meinem 0815-Wettkampf hinstelle oder muss ich dafür sorgen, dass dort auch 200 Eltern Fans zugucken? Muss ich vielleicht Vereins-T-Shirts als Fanshirts verkaufen? So wie Menschen mit Fußballtrikots rumlaufen, sollen sie von mir aus auch Trikots vom Team Heidelberg rumlaufen? Why not? Warum nicht? Warum erschließe ich solche Quellen? Also Vereine müssen sich hier überlegen, wie kann ich mich professioneller aufstellen? Was will ich überhaupt? Und müssen ihre Identität finden. Mache ich eine super heterogene Gruppe, wo 6 Leute gar keine Chance haben auf einen Quali-Wettkampf für die DJM, 5 eine Chance haben auf einen Quali-Wettkampf und 4 eine Chance haben auf die DJM? Ist das, was mich als Trainer zum einen happy macht, so eine große Bandbreite zu bedienen? Ist das, was die Sportlerinnen und Sportler happy macht, in so einer großen Bandbreite zu schwimmen? Oder muss ich nicht doch hingehen und sagen, ey, wollen wir auf daneben dran, schwimmt irgendwie noch ein anderer Verein, größere Stadt, wollen wir uns irgendwie zusammentun, wollen wir Auswahlmannschaften bilden auf einer ganz kleinen Regionalebene, wo man gemeinsam ins Trainingslager fährt, wo man mehr den Austausch sucht, wo wir starke Trainingsgruppen machen, die dann gemeinsam betreut zu diesem Road to DJM fahren und die anderen halt nicht, aber die haben die Perspektive, Road to DJM zu erreichen. Also Hürden zu schaffen, die in erreichbarer Nähe liegen, die es zu überspringen gilt, wo der Sportler, die Sportlerin ein Ziel hat, so wie er sich von der 6. Liga, von der Bezirksliga im Fußball, DMS ist doch eigentlich auch so ein Beispiel. Ja, wenn ich mich von der Stadtliga in die Bezirksliga, in die Landesliga, in die 2. Liga, in die 1. Liga hochschwimmen kann. So, und das, wer die DMS erlebt hat, der weiß, dass das kein kleines Ding ist. Wenn wir gleich nochmal drauf kommen, kleines Thema erzählen. So, das ist etwas, was wirklich motiviert und was Anreize schafft, das nächsthöhere Niveau zu erreichen. Und im Moment haben wir diese Niveauabstufung nicht. Es gibt schwarz oder weiß. Unter DJM deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Und jetzt schaffen wir noch eine Zwischenstufe oder jetzt gibt es eine Zwischenstufe mit Road to DJM, die ich vielleicht auch vermarkten muss, den Sportlern gegenüber und den Vereinsverantwortlichen gegenüber, dass es unfassbar viel noch gibt, was hier besser gemacht werden kann und besser gemacht werden sollte, angefangen über ja, zeitnahere Kommunikation ist jetzt, wie gesagt, früher gab die eine oder andere Information schon früher, aber schwierig jetzt. Kinderkrankheit, so können wir ausmerzen. Über Wettkampfformate, whatever. Also da ist noch reichlich, was es zu justieren gilt. Aber hier jetzt einmal zu sagen, so, das ist die Idee, so machen wir es, bin ich wirklich Fan von und finde das gut, dass da Bewegung reinkommt in dieses ganze Wettkampfsystem, in die Wettkampfstruktur. Ja, Aufnahme ausländischer Wettkämpfe, Riesenpunkt. Was machen wir mit den Sachen, die in Luxemburg stattfinden? Was machen die Münchner, die nach Gjör fahren oder nach Graz unterwegs sind? Oder Baden-Württemberg, Stuttgart, die vielleicht in die Schweiz fahren? Heidelberg war auch in Sursee unterwegs, in der Schweiz letzte Saison. Die ostdeutschen Vereine, die nach Tschechien fahren, die Norddeutschen, die nach Dänemark fahren, nach in die Niederlande fahren, einige aus dem Ruhrgebiet und so weiter und so fort, sind Fragen, die es zu klären gilt. Bin ich völlig fein mit. Ja, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. So, wie wir die instruieren und wie schaffen wir es, in Deutschland so attraktive Formate zu schaffen und die Wettkämpfe so aufzuziehen, dass die Vereine nicht mehr den Zwang haben, nach Esbjerg zu fahren, nicht mehr nach Luxemburg fahren müssen, sondern hier bleiben, weil es hier auch geil ist, Wettkämpfe zu schwimmen und weil es das Highlight ist in der Saison. Wir werden immer gegen Ausland konkurrieren, mal ins Ausland zu fahren ist immer schön, aber so ganz grundsätzlich drüber nachzudenken, okay, wie machen wir einen Road to DJM-Wettkampf, der auf eine breite Akzeptanz stößt, einfach weil es ein geiler Wettkampf ist. Und wie richten wir eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft so aus, dass es ein geiler Wettkampf ist, wovon noch 6 Jahre erzählt wird, weil geil, Lichtshow und es gab Abendpasta-Buffet und dann gab es eine Disco und guck mal, gab eine Autogrammstunde mit Flo und Isa Gose hat mir die Medaille umgehangen und so weiter und so fort. Das wären ja auch alles so Sachen. Und da, den Weg muss es weitergehen, weil das, was wir bisher gemacht haben, haben wir die letzten 15 Jahre gemacht und wir können nicht davon sprechen, so ehrlich müssen wir sein, wenn wir uns da in der Schwimmszene an die Nase fassen und mal in den Spiegel gucken, wir können nicht davon sprechen, dass das aktuell bestehende Wettkampf-Leistungsentwicklungssystem dazu geführt hat, dass wir strukturell in der Breite an vielen Standorten international konkurrenzfähige Sportlerinnen und Sportler hervorbringen oder die Basis für die Entwicklung dieser Leistungen an den Leistungszentren schaffen. Das ist halt so. Und vielleicht setzt sie Road to DJM genau an dem Punkt an, einmal zum Nachdenken anzuregen und zur Neubewertung. Damit das Wort zum Sonntag. Ende. Erstmal Deckel drauf, es werden noch viele, viele Gespräche kommen. Mal gucken, ich habe immer noch den Dialog irgendwie offen, wo man mal so ein Sparring macht. Tatsächlich, ist ja nicht so, dass ich von allem hier stumpfer Fanboy bin, sondern auch Kritik habe oder Dinge dann nochmal gerne näher erklärt werden möchte, erklärt haben möchte. Wir haben aber andere Sachen auf dem Zettel, die echt nochmal gute Laune sind. Und ja, Trainer C-Lizenz, freudvoller Abschluss und so. Und wir bewegen uns Richtung Abschluss, wenn wir auf die Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes schauen. Und das große internationale Highlight hat in den USA in Carmel stattgefunden. Erste Weltcup-Station, da waren einige Schmankerl dabei. International, ich erinnere mich da an das 200 Meter Lagenrennen bei den Männern, wie auch national. Und da muss man ganz klar sagen, es gab eine Frau, die alle überstrahlt hat in den News. Und das war Anna Elend. Die stand, hat allen die Show gestohlen und in ihrem Schatten standen aber unfassbar starke Männer rund um Jeremias Pock, Ole Mats Eidam und KG Winkler. Und ich möchte mit Jeremias Pock beginnen, der auf insgesamt 3 U23-Normen bei dieser Weltcup-Station kommt. Qualifikationszeitraum ist nämlich für die Kurzbahn-EM diese Weltcup-Zirkus und jetzt dann auch die deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Und Jeremias hat 3 Normen erfüllt, wie er mich richtigerweise im Gespräch korrigiert hat. Kann darauf zurückblicken, hat seine ersten Finals auf der Weltbühne im offenen Bereich absolviert und all das war Grund genug, mal durchzurufen nach Indiana und nachzufragen, wie er eigentlich all diese Erfolge erlebt hat. Und damit hole ich euch jetzt ab. Viel Spaß bei dem wirklich schönen Gespräch mit Jeremias. Ein ganz herzliches Willkommen in die USA an den deutschen Meister über die 200 Meter Lagen und an einen der überzeugendsten Athleten der vergangenen Weltcup-Station in Carmel. Hallo Jeremias Pock.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich da zu sein und ein bisschen zu quatschen, klar. Danke.
Ja, lass uns sprechen über dich, über deine letzten Monate, die jetzt, glaube ich, ihre vorläufige Krönung, das kann man völlig zu Recht so sagen, meiner Meinung nach, in Carmel bei der Kurzbahn-Weltcup-Station bei der ersten gefunden haben. Wie geht's dir denn jetzt zurückblickend auf das Wochenende?
Also insgesamt sehr gut. Ich bin natürlich extrem happy, wie es gelaufen ist. 3 Tage, 4 Starts oder 4 Vorläufe und 3 Finals. Hätte wahrscheinlich nicht viel besser laufen können. Ich wusste, dass ich das drauf habe, was ich gebracht habe, aber es dann auch tatsächlich ins Wasser zu bringen, ist immer so die andere Sache. Ich bin mega happy, bin natürlich ein bisschen müde, aber ist schon wieder, wir haben gestern trainiert, ich habe heute früh schon wieder trainiert, also wir sind schon wieder am Arbeiten.
Richtig trainiert oder war das noch so ein bisschen Ausschwimmen von der Wettkampfbelastung?
Nee, war heute früh schon mit Power Tower, mit Zugseil und mit gestern noch Kraft gemacht, also ist schon wieder richtig rein.
Boah, das volle Programm.
Ja.
Woher hast du das Selbstvertrauen genommen, wenn du sagst, du wusstest, du kannst das?
Also, es war für mich immer so ein gewisses Thema, dass ich meine PS nicht auf die Straße gebracht habe. Ich trainiere schon lange, würde ich behaupten, oder länger auf einem ganz anständigen Niveau, auf einem guten Niveau, und bringe im Training Zeiten, die ich teilweise fast schon im Wettkampf nicht bringen kann. Und das heißt, ich weiß einfach, wenn ich im Training auf Yards die und die Zeit schwimme, dann muss ich auch in der Lage sein, das auf Meter 57,3 schwimmen zu können. Und in der Vergangenheit, vor allem auf der Langbahn, immer wieder das Thema, dass ich so irgendwo bei 98% meiner Leistungsfähigkeit irgendwo rauskomme, aber dass ich eigentlich ein bisschen schneller sein kann, das wusste ich schon länger und das wusste auch mein Trainer, sowohl mein deutscher Trainer Jochen als auch mein Trainer hier, die auch sehr gut zusammenarbeiten. Wissen das eigentlich alle, es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es dann wirklich mal ins Wasser bringe.
Gab's so einen Moment, wo du gewusst hast, ah, das ist anders, das fühlt sich anders an oder das ist anders?
Also ich bin grundsätzlich jemand, der vor Rennen schon auch mal nervös wird, aber das war, glaube ich, einer der großen Unterschiede, obwohl es ja eine große Bühne ist und für mich ja dann doch der erste weltweit internationale Wettkampf ist, war ich vor den Rennen nicht wirklich sehr aufgeregt. Ich habe einfach die Zeit genossen und das war wirklich ein großer Punkt für mich, dass ich jetzt nicht vorher irgendwie sehr verkrampft reingegangen bin, gesagt habe, ich muss das und das machen, sondern das war auch der große Vorteil, dass es eben nicht voll getapert war, dass ich keine riesen Erwartungen hatte. Ich bin jetzt nicht reingegangen, habe gesagt, ich muss jetzt die Zeit schwimmen, sonst bin ich mega enttäuscht, sondern ich bin reingegangen, habe gesagt, schauen wir mal, was wird, und ich habe keinen Druck, ich werde jetzt einfach eine Erfahrung sammeln, ich werde da meinen Spaß haben, und genauso lief es auch. Und wenn dann das erste Event schon ziemlich gut läuft, dann kriegst du halt einen Flow für den ganzen Wettkampf und dann ist es nicht ein Selbstläufer, aber es ist dann schon deutlich leichter, auf jeden Fall.
Es ging direkt los mit den 100 Brust, nicht? Das war dein erster Start.
Genau.
Und da hast du nach den Vorläufen so Größen wie Adam Peaty oder Melvin Imodu hinter dir gelassen und schwimmst tatsächlich in das Finale rein und positionierst dich dort in der Spitze. 57,36 war die Zeit und am Ende war es diese berühmt-berüchtigte eine Zehntel hinter dem Podestplatz, hinter dem Interviewplatz bei John Mason. Und das ist eine ganz merkwürdige Frage, aber es ist die Standardfrage, aber sie ist trotzdem wichtig. Hat es sich mehr geärgert oder mehr gefreut?
Es hat mich kurz geärgert, aber ich habe mich in der Vergangenheit viel zu oft über solche Situationen geärgert. Und diese negative Energie bringt mir im Endeffekt gar nichts. Vor allem, wenn ich noch 2 Wettkampftage habe, bringt mir das überhaupt nichts, mich da groß drüber zu ärgern. Hätte mir jemand am Donnerstag gesagt, ich werde Vierter, dann hätte ich dir sofort eine Unterschrift drunter gegeben und gesagt, jederzeit nehme ich sofort mit. Also man muss es immer ein bisschen in Perspektive sehen. Und ich meine, dass dann doch der Weltrekordhalter auf der Kurzbahn ein Platz vor mir ist. Ich meine, damit kann ich dann doch irgendwie leben, dass Shimano Rich mich da schlägt. Also klar, wäre es mega geil gewesen, hätte ich natürlich mega, mega, hätte mich gefreut, aber ey, der vierte Platz mit so einer Zeit bin ich mega happy. So oder so.
Mega, es war die schnellste Zeit eines Deutschen seit, weißt du es?
2022, Mazerat.
Ja.
Oder 21, ja doch, 22, ja.
Nee, war ja. 22, Mazerat in Melbourne. War der letzte, der tatsächlich schneller war, also seit 3 Jahren, und das ist eine echte Hausnummer, weil dazwischen liegt auch durchaus die WM in Budapest letztes Jahr, wo beide Melvin und Lukas nicht schneller gewesen sind. Also es unterstreicht nochmal ganz klar, auf welch hohem Niveau du dich da bewegt hast. Hast du, woher kommt dieser Leistungssprung? Ich meine, es hat sich, wenn man in deine Vergangenheit zurückguckt, jetzt auf die Langbahnergebnisse, auch über die Saison, bist du so von den deutschen Meisterschaften über die U23 zur Universiade Stück für Stück schneller geworden. Und jetzt, finde ich, aber hat diese Weltcup-Leistung hat nochmal eine andere Qualität. Das ist noch eine Stufe drüber. auch, das sieht für mich auch stilistisch anders aus. Habt ihr da nochmal was umgestellt, gearbeitet?
Auf jeden Fall. Also ich würde dir erstmal auf jeden Fall zustimmen, dass es der beste dieser vier Wettkämpfe, die du jetzt aufgezählt hast, ist. Und was man ja nicht ganz vergessen darf, ist, dass ich seit einem Jahr jetzt in den USA trainiere. Also ich bin jetzt relativ genau seit 13 Monaten hier drüben und habe einen neuen Trainer, habe eine neue Umstellung, neues Umfeld. Und es hat für mich schon ein bisschen gedauert, bis es, ist ja der Klassiker, man geht ja jetzt nicht zum neuen Trainer und alles läuft sofort perfekt. Auch wenn ich mich wunderbar mit meinem Trainer verstehe, wirklich sehr, sehr gut. Aber andere Ansätze, andere Trainingsansätze, anderes Volumen für mich auch. Und ich glaube, es hat für mich sehr früh in dieser Saison Klick gemacht, im Sinne von, ich habe die technischen Übungen vom letzten Jahr ganz anders wahrgenommen. Ich habe sie anders verstanden. Vor allem mein Armzug bei Brust hat sich nochmal deutlich verbessert, bin ich der Meinung. Und ich kann viel besser mit einer höheren Zugfrequenz umgehen, als ich es früher konnte. Ich war schon immer gut darin zu gleiten, gut wenig Züge zu machen, zu ökonomisieren. Aber gerade die letzten 25 beim 100er, wenn ich dann schon 20 Züge auf einem schnellen Tempo gemacht habe, wurden die Arme immer wieder müde. Und wir arbeiten jetzt ganz viel mit Tempotrainer, mit einer konstant höheren Frequenz. Und das hat sich auf jeden Fall verbessert. Und ich würde behaupten, dass es einfach ein bisschen gedauert hat, bis es bei mir voll angeschlagen hat. Und jetzt sind wir da, wo wir sein wollen.
Was sind so technische Übungen? Wie habt ihr das trainiert und worauf achtest du dabei?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt diese Saison viel, wie gesagt, mit Tempotrainer auch gearbeitet, aber was wir Neues als Drill, als technische Übung, die ich vorher noch nicht kannte, ist im Endeffekt ein Reverse Triangle. Das heißt, wenn man bei Brust sich überlegt, der Armzug ist wie das hier, ein umgedrehtes Dreieck. Das heißt, die Arme gehen auseinander, gehen hier relativ linear nach unten und dann geht man wieder nach vorne. Und für mich war es immer, ich habe sehr viel mit dem Ellbogen gearbeitet, das heißt, ich war immer viel hier sehr weit hinten. Und dieses Reverse Triangle hat mir sehr geholfen, dass ich viel linearer mit dem Arm wieder zur Mitte des Körpers finde. Und das hat für mich viel Unterschied gemacht. Aber wir machen viel Skull-Übungen, viele Lift and Lunge, das heißt, wo der Oberkörper hochgeht, raus aus dem Wasser und wieder rein. Aber also ich arbeite sehr, sehr viel am Brust, auch viel mehr, als ich es in Deutschland gemacht habe. Auch wenn Lagen ja trotzdem noch zentral bei mir ist, aber Brust ist schon, also eher mein aktueller amerikanischer Trainer sieht den Fokus ein bisschen mehr bei Brust, was ich auch verstehe, und dadurch machen wir auch viel mehr Brust.
Ja, das fand ich auch tatsächlich eine neue Entwicklung. Ich fand auch, dass du super weit hochkommst mit dem Oberkörper. Brust ist ja wahnsinnig unterschiedlich in den Stilistiken. Lukas schwimmt total flach zum Beispiel. Ein Petey ist für mich das Paradebeispiel für jemanden, der extrem hoch rauskommt. Da muss so jeder seinen Punkt finden. Wie unterscheidet sich das für dich, das Brustschwimmen von der Langbahn auf die Kurzbahn? Das ist ja nicht so ganz einfach mit dem Rhythmus, das zu treffen. Das ist ja viel, viel empfindlicher, auch vom Timing, mit der Tauchzuglänge und allem, was dort einhergeht.
Ja, ich war schon immer ein deutlich besserer Kurzbahnschwimmer. Das mein ganzes Leben schon. Ich bin ein explosiver Typ, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie, also ich habe eine gute Kraftwerte, ich habe einen guten Vertical, also ich kann gut springen, ich bin explosiv von der Wand weg. Die Wänden waren nicht immer so mega top, aber das hat sich jetzt auch verbessert. Das heißt, für mich war es schon immer viel angenehmer, Kurzbahnbrust zu schwimmen, weil ich eben dieses Ermüden der Arme, was ich gerade schon angesprochen hatte, kam erst viel später, weil ich einen guten Tauchzug mache und das ist für mich fast schon eine Regeneration. Und tatsächlich, es ist, wenn die Arme mal kurz eine Pause bekommen, ist es für mich sehr, 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 sehr hilfreich. Und auf der Langbahn ist es immer wieder ein reines Schwimmen, womit ich würde schon sagen, leichte Schwierigkeiten habe, weil es für mich eben diese Arme ermüden viel schneller und der Rhythmus wird deutlich langsamer und die Frequenz ist immer wieder ein Thema. Und auf der Kurzbahn mache ich vier Züge und bin in der Wand und mache einen Tauchzug und dann mache ich sechs Züge und dann bin ich wieder in der Wand. Also es ist einfach viel, viel kleinmaschiger und dadurch viel leichter zu kontrollieren für mich.
Lass uns weitergehen auf den zweiten Wettkampftag. Es kommen die 200 Meter Lagen dann für dich auf dem Startblock. 1:55:57, auch das reicht wieder fürs Finale. Da kannst du die Zeit nicht ganz bestätigen, aber es sei dahingestellt, es wird der siebte Platz am Ende und auch wieder die schnellste Zeit seit 2022. Damals hattest du gegen Ramon Klenz bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, ich glaube auch in einem sehr knappen Rennen, den kürzeren gezogen. Wenn du jetzt so vergleichst, du hast schon gesagt, ihr legt jetzt gerade mehr den Fokus aufs Brustschwimmen. Welche Rolle spielt das Lagenschwimmen noch für dich?
Also ich muss ganz kurz nur eine kleine Korrektur. Ich bin tatsächlich im Vorlauf die
Nur zu.
55,7 geschwommen und im Finale 55,5. Also ich konnte nachmittags zum Glück nochmal minimal schneller sein, aber nicht erheblich. Alles gut. Was spielt das Lagenschwimmen für mich für eine Rolle? Für mich auf der Langbahn das leichtere Event im Vergleich zur Brust, wie ich gerade erklärt habe, weil es eben nicht dieses konstante, eben nur Brust, die Arme werden langsam. Aber auf der Kurzbahn nicht so ausgereizt wie, also nicht auf dem Niveau, wo die Brust aktuell sind. Ich trainiere im Endeffekt zweimal die Woche Lagen. Ich trainiere Dienstagabend und Mittwochabend Lagen, davon eine schnelle und eine Technikeinheit. Das heißt, der Fokus, ich meine, man könnte jetzt natürlich argumentieren, ich bin in der Division 2 400 Lagen Champion geworden letztes Jahr, aber es ist schwierig einzuordnen. Es war immer wieder ein Vor und Zurück, es war immer wieder ein Hin und Her in den letzten Jahren. Mal war Lagen besser, mal war Brust besser und jetzt sind wir gerade wieder an dem Punkt, wo Brust besser ist. Aber man weiß nie, wohin sich's entwickelt. Ich arbeite an allen meinen vier Lagen sehr konstant, was ich auch glaube, was sehr wichtig auch meinem Brust hilft. Und es ist zentral, aber Brust liegt etwas mehr im Zentrum.
Wenn du die Lagen in eine Reihenfolge bringen müsstest von mache ich am liebsten und kann ich so gar nicht leiden, wie wäre die?
Puh, das ist schwierig. Also Brust ist für mich auf jeden Fall Platz 1. Ich mag die Brustrennen alle drei sehr gerne. Sind auch für mich keine sehr extrem anstrengenden Rennen. Also klar, versuche ich mich voll auszupowern, aber nach einem 200er Lagen bin ich auf jeden Fall platter als nach einem 200er Brust. Also Brust auf 1, dann kommt wahrscheinlich Rücken auf 2. Auch wenn Rücken jetzt nicht meine größte Stärke ist, aber ich mag Rücken. Und dann wahrscheinlich Kraul und am wenigsten Schmett.
Das ist eine ungewöhnliche Kombi, dass Rücken und Brust auf Platz 1 und 2
Das
sind.
stimmt,
Das
ja.
eher exotisch, eher exotisch.
Das stimmt, ja. Es ist auch nicht die Reihenfolge, wo ich von gut zu schlecht, sondern es ist tatsächlich das, was ich am meisten mag, zu das, was ich am wenigsten mag.
Ah, okay. Ja, gute Klarstellung. Du beendest den Wettkampf mit den 200 Meter Brust. 2:05:08, auch das müsste Bestzeit gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0:02, aber ja.
In meinen Augen bedeutet, es gibt ja für die Kurzbahn-EM auch die U23-Normen und da du bei der U23-EM Langbahn im Sommer am Start warst, solltest du also auch bei der Kurzbahn in diesen Bereich reinfallen und dann hättest du die 100 und 200 Meter Brust jeweils die beiden Normen unterboten. War das das Ziel? Hattest du das tatsächlich auch auf dem Radar oder ist das mehr so ein Beiprodukt?
Ich glaube, es ist dieses Mal eher ein Beiprodukt und ich muss auch wieder da ganz kurz die 100-Lagen-Norm U23 habe ich auch geschafft am ersten Tag mit 53,11. Der könnte ich auch noch einfallen. Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Punkt, den du vorhin gefragt hattest, warum der Wettkampf denn so gut lief. Und ich glaube, dass es im Vergleich zu sonst jetzt nicht so eine Jagd nach Normen war, sondern es war einfach ein Austesten, wie weit kann ich gehen. Und es war nicht, ich habe jetzt gesagt, ich muss jetzt eine 2:05:00 schwimmen, um die Norm zu schwimmen oder ich muss die und die Zeit schwimmen, sondern es war einfach, ich kann es eh nicht erzwingen und ich kann eh nur alles geben und schauen wir mal, was rauskommt. Und es waren gute Zeiten, aber es war für mich jetzt nicht im Hinterkopf, ich muss die Zeit schwimmen, sonst ist es kein Erfolg. Für mich war es eher, schau mal, was rauskommt und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann ist schade, aber also ist nicht das Ende der Welt. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum der Wettkampf überhaupt erst gut lief.
Ja. Wie war das denn so eigentlich hinter den Kulissen dann Richtung Finaleinlauf neben diesen großen, erfolgreichen Athleten zu stehen? Fühlt man sich dann klein oder versuchst du dir da selber auch deinen Platz zu machen? Also mit Selbstbewusstsein, ich bin jetzt auch hier, so ihr müsst auch mit mir klarkommen.
Also zwei Dinge dazu. Das erste ist auf jeden Fall, ich bin kein Mensch, der irgendwelchen großen Idolen hinterherrennt, war ich noch nie. Ich respektiere natürlich und ich habe einen riesen Respekt dafür, was die anderen Jungs in dem Lauf da schon geleistet haben. Also ich meine, ich war da mit den absoluten Größen des Schwimmsports aktuell in dem Lauf. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich da Starstruck, als wäre ich da irgendwie ein Fanboy, der da vorher noch ein Bild mit irgendwem gemacht hätte. Sondern ich platziere mich da schon und weiß auch, was für eine Position ich da habe. Also ich mache mich da nicht kleiner, als ich bin. Und man muss ja dazu sagen, ich hatte ja das Glück, dass ich im Vorlauf auch schon den Marchand geschlagen hatte. Also wusste ich, dass das alles möglich ist. Mir war natürlich klar, dass der noch schneller kann, aber also an einem guten Tag kann ich auch mal die großen Jungs ärgern und das, glaube ich, habe ich gezeigt. Und da brauche ich mich nicht kleiner machen, als ich bin. Ich war, wie gesagt, nicht mehr nervös, als ich es bei einer deutschen Meisterschaft bin. Na klar, eine gewisse Grundnervosität gehört dazu, ist, glaube ich, auch gesund. Aber also nur weil da jetzt ein Marchand neben mir schwimmt, haben wir im Vorlauf gesehen, da habe ich mich nicht von ärgern lassen. Und das, glaube ich, ist auch gut gewesen.
Können auch nicht so viele behaupten, mal schneller gewesen zu sein als Lionel Marchand und die 200 Brust erst recht nicht.
Das stimmt, ja.
Bist du ein bisschen traurig, dass du nicht noch jetzt Investment startest?
Das ist eine gute Frage. Ich gebe dir ein Jein. Einerseits bin ich der Meinung, dass ich wieder zurück ins Training muss, weil wir sind immer noch am Anfang der Saison. Ich muss immer noch Grundlagen machen. Ich muss viel Kraft machen, um am Ende der Saison da zu sein, wo ich sein will. Und es ist auch, ich hätte es schon auch erstmal schaffen müssen, die Form bis nach nächste Woche weitertragen zu können. Also ich war körperlich schon auch müde am Sonntagabend. Andererseits wäre es natürlich schon sehr cool gewesen, dann nochmal die Platzierung vielleicht auch zu bestätigen, vielleicht nochmal einen nach vorne zu gehen, vielleicht auch nochmal die offenen Normen anzugreifen. Ich meine, ich habe die 200 Brust offene Norm mit 2 Hundertstel verfehlt, habe die 100 Lagen offene Norm mit 1 Hundertstel verfehlt. Also es war überall sehr knapp. Und da nochmal ein Zeichen zu setzen, dass es nicht nur U23, sondern dass ich auch in der offenen Klasse die Normen knack, auch wenn die sehr schnell sind, wäre schon cool gewesen, aber so kann ich jetzt wieder zurück ins Training, wieder der Alltag beginnt, Klausuren stehen an, das heißt, es passt auch ganz gut rein.
Ja. Ich frage vor allen Dingen deshalb, weil ja diese Kurzbahn, du hast gesagt, ihr trainiert auf Yards und vielleicht baut ihr hin und wieder auch auf 50 Meter Bahn, aber die 25 Meter sind dann einfach 10% länger und da ist ja im Zweifel vielleicht auch so ein Lernprozess da, dass Wenden noch nicht ganz geklappt haben, dass hier und da noch so minimale Verbesserungen, wo dann eben genau diese kleinen Zehntel herkommen. Aber ich verstehe natürlich den Punkt, den du machst. Ja, die Form musst du dann auch transferieren, das Reisezeit mit verbunden und so. Das ist alles nicht so wahnsinnig einfach. Lass uns noch kurz zurückkommen. Du bist in Indianapolis an der University und studierst dort Sportwissenschaften, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie transferiert sich dieses Sportwissenschaftsstudium in deinen Trainingsalltag?
Also sehr gut, würde ich behaupten. Also man muss ja dazu vielleicht noch als ganz kleine Hintergrundgeschichte. Ich bin ja letztes Jahr erst mit 21 Jahren in die USA gekommen, was ja normalerweise nach dem Abi geht man in die USA mit 18, 19. Und für mich hat es ja einen kleinen Umweg gegeben. Ich habe ja Jura studiert in Deutschland 3 Jahre lang. Und kam dann hierher, weil ich gesagt habe, jetzt will ich nochmal alles in die Waagschale werfen mit dem Schwimmen. Und das wäre eben im Jurastudium nicht so wirklich gegangen. Ich habe nie früher wahnsinnig viel trainiert. Und dann war ich irgendwann auf einem Niveau, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir es schon nochmal probieren, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Und da war die USA auf jeden Fall die einfachere Variante. In Deutschland immer mit Studium kombinieren ist natürlich nicht ganz einfach. Funktioniert bei manchen, aber nicht bei allen. Und Jura war da nicht das Beste. Aber ich war schon immer, und das ist definitiv der Fall, ich war schon immer sehr interessiert in Biomechanik, in wie der Körper sich bewegt, in Physiologie, in allgemein in dieses Thema. Das heißt, es war für mich schon immer ein Thema. Und ich arbeite sehr eng mit zum Beispiel unserem Athletic Trainer zusammen, mit unserem Physiologen zusammen und auch mit meinem Trainer direkt, der auch Sportwissenschaften studiert hat. Und es ist ein Thema, das für mich allgegenwärtig ist. Ich versuche immer irgendwo noch eine kleine Ecke abzuschleifen und das zu verbessern. Und es ist für mich schon ein sehr relevantes Thema. Also es speist nicht eins zu eins ein, aber es hilft mir schon auch weiter, ein reflektiertes Bild von mir selber und was ich machen muss, zu bekommen auf jeden Fall.
Also guckst du die Trainingspläne und Regenerationsphasen und Belastungsphasen, all diese Balancen, merkst du das schon, dass du das vielleicht mit einem anderen Auge, mit einem Wissenderen anguckst, als du das noch vor 2,5, 3 Jahren getan hast?
100%. Ich bin vor 3 Jahren habe ich fast schon, also vor 3 Jahren habe ich, oder sagen wir mal, vor 4 Jahren habe ich noch 3, 4 Mal die Woche trainiert. Also ich habe eh diese Erfahrung nicht so mega damals gehabt. Und ich wachse da sehr, sehr rein jetzt die Jahre. Ich habe noch seit letztem Jahr trainiert das erste Mal 8 Mal Wasser und 3 Mal Kraft die Woche. Und dadurch ist das Thema auch viel größer für mich geworden. Regeneration, Nutrition, was ich meinem Körper zuführe. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, auch die Hintergrundinformationen zu bekommen, was tatsächlich funktioniert, was nicht funktioniert und was nur, ist es jetzt wirklich das Beste, weiß ich nicht, jeden Tag 3 Mal ins Eisbad zu gehen oder nicht. Also da lerne ich auf jeden Fall viel dazu, aber es war schon immer ein Thema, das mich interessiert hat. Kam bloß nicht so wirklich an die Informationen, dadurch, dass ich halt ein ganz anderes Thema studiert habe oder in der Schulzeit einfach das nicht so präsent war.
Ja. Okay, das klingt danach, dass da noch richtig Luft nach oben ist, gerade wenn man so sich dann dieses Trainingsbuch zur Hand nimmt und sagt, oh, Steigerung der Umfänge, Steigerung des Trainingsvolumens, der Intensitäten. Von daher würde ich sagen, ich freue mich auf die Zukunft, die da kommt bei dir und sage, das war ein, glaube ich, hervorragender Start in die Saison 2025, 26. Was steht am Ende der Saison als Ziel?
Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass der Wettkampf lief so gut und ich habe mir keine Ziele vorher gesetzt, Deswegen werde ich diese dieses gewinnbringende System weiter ausbauen und sagen, ich lasse auf mich zukommen. Es wäre cool, meinen deutschen Meistertitel zu verteidigen und auf Brust vielleicht noch ein bisschen weiter vorne anzugreifen, als ich letztes Jahr auf der Langbahn getan habe. Aber ich lasse auf mich zukommen. Ich will das Beste, ich will mein Potenzial ausfüllen und das war schon immer mein Ziel. Der Erfolg ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Ich will bei 100% von dem, was ich kann, ankommen. Ob das dann für den ersten oder für den zweiten bei solchen Dingen reicht, ist für mich cool, aber nicht der Hauptpunkt. Und deswegen schauen wir mal, was auf uns zukommt. Aber ich bin auch, wie du selber gesagt hast, ich freue mich sehr auf die Zukunft. Es ist auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial da. Wir sind noch nicht am Limit und ich gebe weiter Gas und wir werden besser.
Dann lassen wir uns gemeinsam überraschen, was du in der Lage
Jawohl.
sein wirst zu leisten. Und wenn wir uns dann in Deutschland wiedersehen, bis dahin alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen
Gutes
Dank,
Gelingen
dass ich da sein
weiterhin.
durfte. Danke, danke. Hab mich gefreut.
Und damit willkommen zurück. Das war sehr, sehr erhellend und ereignisreich. Wahnsinnig reflektierter Typ, auch mit einem nicht völlig straightforward Lebenslauf, wie das häufig so ist. Und weil wir jetzt einmal beim Brustschwimmen waren, möchte ich dann auch wirklich die Brücke schlagen zu Anna Elend oder wie das ZDF Sportstudio sagte, die Goat des deutschen Brustschwimmens. Und damit haben sie eigentlich vollkommen recht. Denn schon am ersten Wettkampftag ging es für sie zur Sache über die 200 Meter Brust, zweimal deutschen Rekord geschwommen, erst im Vorlauf 2:20:22, 2 Zehntel schneller als Caroline Runau 2009. 15, schon 16 Jahre später ist dieser Rekord also weg. Und das war nicht das Ende der Fahnenstange, denn im Finale gab es nochmal richtig einen drauf und etwas, ein Rennen, das unverschämt schnell war. In 2 Minuten 17,80 blieb Anna nämlich nochmal solide 2,5 Sekunden unter dem alten deutschen Rekord und hat den damit vaporisiert, ist hier das Verb, was ich mir aufgeschrieben habe. Es war ein krass beeindruckendes Rennen von ihr mit einer Zuglänge auf dieser Kurzbahn, die an Marco Kochs beste Tage erinnert hat und wo sie alles ins Wasser bringt, was so ein 200-Meter-Brustrennen auszeichnet. Es war viel Länge, wahnsinnig viel Kontrolle, eine überragende Renneinteilung dabei. Sie rollt das Feld neuerlich von hinten auf. Etwas, das sie auszeichnet, das schon bei den Weltmeisterschaften der Erfolgsgarant war, zweimal in Budapest und 2022 und in Singapur 2024, Silber und Gold. Jetzt hier ein paar Dollar eingesammelt. Vielleicht reinvestiert in ein neues Auto und ja, auch da nochmal dann auf dem Podium gestanden. Oh Gott, hab ich mich gerade selber kurz aus dem Konzept gebracht. Nächster Tage ging es weiter, 100 Meter Brust, auch hier im Vorlauf 1:04:95 souverän ins Finale, um dann im Finale in 1:03:83 die erste Deutsche zu werden, die 100 Meter Brust unter 1:04 schwimmt. Puff, einmal kurz das Feuerwerk zünden, 2 Zehntel schneller damit als in Melbourne 2022 und das ist eigentlich die Schlagzeile, die wir hier über diese Weltcup-Station machen können, beim Weltcup schneller als in Melbourne 2022. Wir haben es bei Jeremias schon gehört mit seinen Brustzeiten und jetzt hier bei Anna Elend wieder schneller als in Melbourne vor 3 Jahren. Sogar mit einigen Wänden noch mit Potenzial in meinen Augen, aber das ist Jammern auf wirklich hohem Niveau, rollt das Feld von hinten auf und geht mit diesem Rückenwind in die weiteren Trainingsmonate, hoffentlich Richtung Kurzbahn EM. Da fällt mir ein, was ich noch sagen wollte zu. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. 50 Meter Brust, Vorlauf Finale 29,80, Platz 3. Und da war es dann am Sonntag John Mason, der Anna dann nochmal auf großer, offener Bühne vorne im Rampenlicht, im Scheinwerferlicht gratuliert hat, dass sie nämlich alle 6 deutschen Rekorde über die Bruststrecken hält. 3 auf der Langbahn, 3 auf der Kurzbahn. Ehrlich, ich wüsste nicht, wem das über irgendeine Strecke schon mal geglückt sein sollte. Wirklich nicht, weit, weit weg, müssen wir vielleicht irgendwo in die 30er Jahre zurückgehen. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Absolute Wahnsinnsshow. Sprachlos. Einfach nur sprachlos. Anna war aber nicht die Einzige, die Rekorde gebrochen hat, nämlich auch KG Winkler hat 2 neue deutsche Jahrgangsrekorde unter seinem Gürtel und dabei ist der zweite dann ganz schön untergegangen am Sonntag. Auch bei mir war er erst nicht auf dem Zettel, sondern erst jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung. Ihr habt hier auf jeden Fall gehört, dass er startet. Da war ich so ziemlich mit der Erste, der das verkündet hat. Und es sollte sich lohnen, für ihn einzuschalten. 100 Delfin, 50 Freistil, drücken wir mal beides in den Skat, was da am ersten Wettkampftag war. 51,95 über die 100 Delfin, 7 Zehntel langsamer als in Budapest. Aber über die 100 Freistil war es dann ein ja, auch atemberaubend, weiß ich nicht, mir gehen langsam die Superlative aus über das, was hier KG und Anna ins Wasser gebracht haben. 46:11 zeigte die Anzeigetafel, nachdem KG Winkler die vier Bahnen beendet hatte, und das bedeutet ein neuer deutscher Jahrgangsrekord. Und damit hat er die Bestmarke von Markus Deibler aus dem Jahr 2009 unterboten, der damals 47:30 schwamm, 1,2 Sekunden schneller. Hat man jetzt auch nicht so oft auf so einer kurzen Strecke. Platz 3 damit für ihn in diesem offenen Feld. Die EM-Norm für die Kurzbahn-Europameisterschaften und der Boten. Und jetzt kommt der eigentliche Part. Dieses Rennen war stilistisch so beeindruckend, so viel Druck, überhaupt nicht überpowered, eine super kontrollierte Zuglänge, Frequenz, das war nicht gewühlt oder irgendwie auf Teufel komm raus gekrampft, sondern Überdruck, Übervortrieb gearbeitet, ein irre starkes Fundament, das da gelegt wurde, da ist noch richtig Luft nach oben, mit einer letzten Bahn in 12,32 Sekunden, die eine der langsamsten im ganzen Feld war, mit einem unfassbar gleitenden Anschlag. Also wer nur 20 Sekunden Zeit hat, sollte sich diesen Anschlag nochmal angucken und überlegen, eine Zeit von unter 46 wäre da, glaube ich, auch machbar gewesen. Und am Sonntag folgte der zweite deutsche Jahrgangsrekord, nämlich über die 50 Delfin 23:25. Die Liste, die ich hier habe, wies noch Jonas Bergmann als Rekordhalter aus dem Jahr 2014. 23:26 war die Bestmarke von ihm. Ist völlig unter dem Radar geflogen, aber damit in der Summe ein erfolgreiches Wochenende für KG Winkler. Dann war es Ole Mats Eidam, der über die 100 Meter Delfin auf Platz 6 ins Finale schwamm, mit fantastischen Startzeiten überzeugte, der immer wieder als allererster weg war vom Block, 0,62, 0,60 Sekunden hier für ihn auf der Anzeigetafel als Reaktionszeit vom Block. Das ist irre schnell, das sind Ruta Majotite-Dimensionen und sichtbar im normalen Fernsehbild, dass er vor allen anderen dort wegkommt. Nimmt dieses Tempo auch mit ins Wasser, schwimmt nämlich 50,99, die schnellste Zeit seit Marius Kusch 2022 in Melbourne bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft. 0,3 Zehntel auch schneller als KG Winkler in Budapest 2024. Also Ole Eidam nicht nur bei der Universiade in beeindruckender Form gewesen, sondern hier auch in Carmel. Damit machen wir den Deckel drauf auf den Wettkampfrückblick der Vorwoche. Ihr werdet dazu online noch ein Posting finden, auf jeden Fall, wo ich das nochmal bearbeiten werde. Und da werden auch die ein oder anderen deutschen Wettkämpfe noch mit dabei sein, die wir uns nächste Woche hier im Podcast nochmal anschauen. Nämlich die Hamburger Kurzbahnmeisterschaften, gab es schnelle Leistungen bei den Brandenburger Kurzbahnmeisterschaften und beim Hedind ist sehr, sehr schnell geschwommen worden. Das gucken wir uns nächste Woche an. Verzeiht mir aber in Anbetracht der Zeit, soll auch irgendwann hier mal dann Schluss sein. Wir gucken aber noch kurz voraus auf den Weltcup in Westmend am kommenden Wochenende. 7 Stunden Zeitverschiebung heißt die Vorläufe ab 17 Uhr, die Finals ab 1 Uhr nachts. Das ist schon eher schwieriger. Aber man kann sich dann morgens bei Eurovision Sport das Ganze im Real Life anschauen und durchskippen, was vielleicht nicht gar so interessant ist. Nicht alles ist Highlight, aber viele Highlights gibt es schon. Unter anderem von den deutschen Starts, die dort angeführt werden von auf der Männerseite von Melvin Imodou und Julian Koch. Melvin Imodou war jetzt vergangenes Wochenende in Carmel noch nicht so ganz fit gewesen, ist jetzt seit 3,5 Wochen im Training zusammen mit Jörg Hoffmann drüben unterwegs und hat gesagt, ey, ich nehme das mit, sammeln hier ein bisschen Wettkampferfahrung, vor allen Dingen auch in den USA, garantiert mit Blick auf LA 2028 und gucken mal, was hier so geht, machen deshalb auch nur 2 Stationen, so ein bisschen Training muss ja noch mit reinkommen, hat mir aber tatsächlich verraten, dass es möglicherweise nicht nur die 50 und 100, sondern auch die 200 Meter Brust am Sonntag noch werden. Dann sehen wir Julian Koch, das Mitglied der Juniorennationalmannschaft, der bei den Junioren-Europameisterschaften unterwegs gewesen ist, über die 50 und 100 Freistil sowie die 100 Meter Brust. Er interessanterweise sowohl für Team Deutschland als auch von seinem Club gemeldet. Und die Meldungen stimmen jetzt nicht so richtig überein, weil nämlich die Clubstarts weisen für ihn die 100 und 200 Freistil sowie die 100 Delfin aus. Da sind nur die 100 Freistil identisch und für den Rest lassen wir uns mal überraschen, wo Julian alles auf den Startblock steigen wird. Rafael Miroslav steht noch drin im Meldeergebnis, muss aber leider krankheitsbedingt diesen Stop aussetzen und passen. Vom Club gemeldet sind aber noch zwei weitere Frauen, nämlich Juliana Bokschka, die Studentin in den USA, wird sich über die 50, 100, 200 Freistil gegen die internationale Elite messen und gegen ihre eigenen Bestzeiten. Und Nicole Meyer wird am Start sein, 50 bis 400 Meter Freistil stehen für sie auf dem Programm. Also insgesamt dann auch wieder vier deutsche Athletinnen und Athleten hier in Westmont mit dabei. Damit leiten wir über zum Wettkampfausblick. Der Weltcup in Carmel angesprochen. Außerdem, wenn ihr in Berlin seid, schaut mal vorbei bei der Neukölln-Trophy. Dort gibt es ein Magdeburger Star-Aufgebot, unter anderem mit Linda Roth, Leonie Mertens, Arne Schubert, Alina Bajewitsch, Florian Wellbrock, Isabel Gose. Alles, was Rang und Namen hat in Magdeburg, wird dort am Start sein. Außerdem flankiert von einigen Neuköllner Starterinnen und Startern Angelina Köhler natürlich, Ole Braunschweig, die Neuberlinerin Selina Müller wird am Start sein, Luis Hoffmann wird auch mit ins Wettkampfbecken steigen. Außerdem in Baden-Württemberg Kurzbahnmeisterschaften, in Bayern ebenfalls. Viel, viel zu sehen und zu beobachten am Wochenende, mit dem wir uns dann in der nächsten Woche beschäftigen werden. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten und kann versprechen, es wird nicht langweilig, was ja auch gut so ist. Dann haben wir nämlich nächste Woche wieder ordentlich Programm und Unterhaltung. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten, nämlich genau das zu tun. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!